Ein wohlhabender Mann und sein Sohn sammelten wertvolle Gemälde. Sie hatten fast alles in ihrer Sammlung, von Raphael bis Picasso. Oft saßen sie zusammen und freuten sich an ihren Schätzen. Dann brach der Vietnamkrieg aus. Der Sohn wurde eingezogen. Er war sehr tapfer. Er fiel, als er einem anderen Soldaten das Leben rettete. Der Vater wurde informiert und war tief traurig und verzweifelt. Einen Monat später klingelte es an der Tür. Da stand ein junger Mann mit einem riesigen Paket unter dem Arm. Er sagte: Entschuldigung, Sie kennen mich nicht. Ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn gefallen ist. Er hat an jenem Tag nicht nur mir das Leben gerettet, sondern vielen. Er wurde erschossen, als er mich gerade an einen sicheren Platz schleppte. Er hat oft von Ihnen erzählt und von Ihrer Liebe zur Kunst. Und dann hielt er dem Vater das Paket entgegen. Ich weiß, das hier ist nicht viel. Ich bin kein großer Künstler. Aber ich glaube, dass Ihr Sohn gewollt hätte, dass Sie das bekommen. Der Vater öffnete das Paket. Es war ein Porträt seines Sohnes, gemalt von dem jungen Mann, der ihm da gegenüberstand. Er war tief bewegt davon, wie der Soldat die Persönlichkeit seines Sohnes getroffen hatte. Der Blick seines Sohnes auf dem Bild brachte ihn zum Weinen. Er dankte dem jungen Mann und sagte, er wolle ihm das Bild abkaufen. Oh nein, sagte der, ich kann niemals bezahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Das Bild ist ein Geschenk. Der Vater hängte das Bild über den Kamin im Wohnzimmer und jedem Besucher zeigte er zuerst das Porträt seines Sohnes, bevor er all die anderen Gemälde zu sehen bekam. Ein paar Monate später starb der Vater. Seine Bilder sollten in einer großen Auktion versteigert werden. Viele Kunstkenner und viele reiche Leute kamen. Alle waren höchst erregt. So viele bedeutende Gemälde. Vielleicht könnten sie eins erwerben. Als erstes wurde das Bild des Sohnes präsentiert. Der Auktionator betätigte den Hammer. Wir starten mit diesem Porträt vom Sohn des Verstorbenen. Wer bietet was? Ruhe. Da rief jemand hinten im Saal: Wir wollen die großen Meister sehen. Lasst uns das Bild einfach überspringen. Aber der Auktionator blieb stur. Wer bietet für dieses Gemälde? Wer beginnt? Was ist das erste Gebot? $100? $200? Da kam erneut Protest. Wir sind nicht für dieses Bild gekommen. Wir wollen die Van Goghs sehen, die Rembrandts. Fangen Sie endlich an. Aber der Auktionator ließ sich nicht beirren. Der Sohn! Wer will den Sohn? Endlich kam eine leise Stimme von ganz hinten. Es war der alte Gärtner, der viele Jahre für Vater und Sohn gearbeitet hatte. Ein armer Mann. Ich biete $10, sagte er leise. Mehr geht nicht. $10 sind geboten, sagte der Auktionator. Wer bietet 20? Ach, gib's ihm für 10, rief jemand wütend. Wir wollen endlich die Meisterwerke sehen. $10 sind geboten. Höre ich 20? Die Unruhe im Saal wuchs. Dieses Bild wollte wirklich keiner. Also gut. $10 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft für $10. Oh, endlich, rief einer. Dann kann's ja jetzt losgehen. Doch der Auktionator legte den Hammer zur Seite. Verzeihung, die Auktion ist zu Ende. Nun wurde die Unruhe noch größer. Was ist mit den Gemälden? Tut mir leid, sagte der Auktionator. Im Testament des Verstorbenen gibt es einen geheimen Passus, den ich erst jetzt bekannt geben darf. Einzig das Gemälde des Sohnes stand zur Versteigerung. Und wer das ersteigert, soll den kompletten Besitz des Verstorbenen dazu bekommen, inklusive Gemäldesammlung. Der Mann, der das Bild des Sohnes ersteigert hat, bekommt alles. Johannes jubelt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Darauf kommt es an, allein auf den Sohn. Bei dieser Geschichte, vielleicht kanntest du die schon, da bekomme ich eine Gänsehaut. Und ich verstehe, was Gott mir anbietet mit seinem Sohn. Den Sohn und mit ihm alles. Der Sohn ist das Entscheidende. Heute geht es darum, was haben wir, wenn wir den Sohn haben? Wir gehen ins Alte Testament zum Propheten Daniel. Schon er hat Himmelfahrt beschrieben und erzählt, was mit Jesus passiert ist und was das für uns Christen und für die ganze Welt bedeutet. Daniel darf einen weiten Blick in die Zukunft werfen. Was sieht er? Er schreibt: Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Ein Thron, können wir uns vorstellen. Thron, Zeichen für Herrschaft. Auf dem Thron sitzt der König und neben ihm seine Berater. Und für den antiken Menschen war es völlig klar, der Herrscher sitzt, die Untertanen, die stehen vor ihm. Und Gott wird hier bezeichnet als der, der uralt war. Uralt, Zeichen für Ewigkeit. Ohne Anfang, er war vor allem und ohne Ende. Ein Ewiger, er bleibt für immer dasselbe. Und dann beschreibt Daniel ihn noch mehr. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Kopf rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Immer wieder wird Gott in der Bibel mit Licht beschrieben. Weiß ist Signalfarbe für Gott. Weiß wie Schnee, rein, weiß wie Wolle. Gott ist vollkommen rein und heilig. Sein Licht durchdringt alles. Nichts bleibt verborgen. Und Feuer ist auch Zeichen für Gott. Brennende Dornbusch bei Mose. Im Feuer erscheint Gott auf dem Berg Sinai. Elia betet und Gott kommt im Feuer vom Himmel. Feuerzeichen für Macht, für Gericht. Und wenn er Gericht hält, scheidet er zwischen Gut und Böse. Es ist ein Läuterungsfeuer, so wie man Metall von der Schlacke trennt. Und auch sein Thron sind Feuerflammen. Und dieser Feuerstrahl, von dem beschrieben wird, das wird gedeutet als das Reden Gottes. Feurige Rede, läuternde Rede, richtende Rede. Interessant finde ich hier, der Thron ist quasi ein Rollstuhl. Der ist nicht festgewurzelt, der ist mobil. Gott ist nicht an einen Ort gebunden, überall ist er. Er ist allgegenwärtig, überall gleichzeitig, das kann man uns gar nicht vorstellen. Und dann beschreibt Daniel Gottes himmlischen Hofstaat. Tausendmal Tausende dienten ihm. Und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, die Bücher wurden aufgetan. Wer die Bibel kennt, weiß, was das für Bücher sind. Da ist alles protokolliert, was wir tun, unsere guten und bösen Taten. Und alles wird nochmal zur Sprache kommen. Keiner kann sich dann vor Gottes Urteil drücken, auch nicht die Mächtigsten. Ich zeige dir jetzt ein Bild. So hat sich's einer vorgestellt, Gott in seiner Majestät, der Uralte, der Ewige, das Licht der Welt, umgeben von Feuer und vor ihm die Bücher, Schriftrollen, die sind offen mit all unseren Taten. Und jetzt ist die Frage, über wen richtet Gott denn? Daniel hat vorher schon in seiner Vision vier Tiere gesehen. Das sind Mischwesen und eins ist schlimmer und grausiger als das andere. Und er bekommt gesagt, die Tiere stehen für Königreiche. Er berichtet. Unten siehst du Daniel und dann geht es von unten nach oben. Das erste Tier ist wie ein Löwe und hat Flügel wie ein Adler. Das zweite Tier gleicht einem Bär. Drei Rippen hat sie im Maul und trotzdem wird gesagt, friss noch mehr. Das dritte Tier ist wie ein Panther und er hat vier Flügel und vier Köpfe. Und es wird betont, es hatte große Macht. Aber das vierte Tier stellt alle anderen in den Schatten. Ein Ungeheuer, eiserne Zähne, es frisst und was übrig bleibt, zermalmt es mit den Füßen. Dazu hat es 10 Hörner. Und dann passiert es, plötzlich bricht ein Horn unter den anderen hervor, Das Horn ist in der Antike Zeichen für Macht. Es sind 10 einzelne Machthaber in diesem Königreich. Doch das eine Horn ist besonders, besonders schlimm. Christenverfolgung, der Antichrist. Man kann überlegen, welches Tier steht für welches Königreich. Die Meinungen gehen auseinander. Letztlich würde ich sagen, alle 4 Tiere und auch die Hörner, das kleine Horn, stehen für Satan. Er benutzt die einzelnen Machthaber und Königreiche. Er verführt, dass sie immer und immer wieder gegen Gott aufbegehren. Aber dann die Erlösung. Ich horchte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Die Botschaft ist klar: Gott ist Sieger. Gott, der Herr in seiner überragenden Macht, der steht über allen. Die Macht der Tiere ist begrenzt. Am Tag des Gerichts ist es außen vorbei, auch mit dem Teufel. Ja, was heißt denn das jetzt für dich und für mich? Bei Daniel geht es ja darum, wer hat eigentlich die Macht? Wer hat einen Hut auf? Wer steht am Ruder? Wenn du abends Nachrichten guckst, die sind ja voll mit Schreckensbotschaften. Krieg, Terror, Hungersnöte und so weiter. Und immer wieder habe ich den Eindruck, Mensch, der Gegenspieler Gottes, der hat so viel Macht. Daniel würde uns sagen, lass dich nicht erschrecken von diesen Nachrichten. Wer hat in Wahrheit die Macht? Immer wieder zweifeln auch wir Christen. Mensch, was ist denn los? Wer sitzt denn jetzt am Ruder? Wirklich Gott? Wir fragen Gott, wo bleibst du denn mit deiner Macht? Zeig doch endlich was. Und genau gegen solche Anfechtungen hat Daniel diesen Traum sehen dürfen. Und er soll ihn aufschreiben, damit du ihn liest und dass du fest gemacht wirst. Wer ist der Größte? Wer hat die Macht? Wer steht über allem? Wer hat das letzte Wort? Aber das Entscheidende für uns, das erfahren wir in den letzten beiden Versen. Ich sah in dieser nächtlichen Vision und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Da ist Himmelfahrt. Daniel hat ganz deutlich Jesus gesehen. Und Jesus selber hat sich ja immer wieder als Menschensohn bezeichnet und greift zurück auf Daniel 7. Das Beeindruckendste finde ich, als er vor Gericht steht, vom Hohen Rat, da sagt Jesus: Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Und er meint sich. Und er sagt ja auch: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Frage: Was ist eigentlich an Himmelfahrt passiert? Genau das, was Daniel hier beschreibt. Jesus wurde zu dem Uralten gebracht, kommt vor Gottes Thron, und dann: Gott gab ihm Macht, Ehre und Reich. Und das bekennen wir ja seit Jahrhunderten im Glaubensbekenntnis, vorhin auch. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus regiert mit Gott zusammen. Gemeinsam sitzen sie auf dem Thron. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, hat alle Macht. Und irgendwann kommt er wieder und wird richten. Daran halte fest, Jesus hat alle Macht der Welt. Wir werden gleich ein Lied singen, da heißt es: Die Mächtigen kommen und gehen. Und so ist es ja auch. Wie viele Nationen sind schon aufgestanden? und heute sind sie Geschichte. Die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, die Wikinger, die Mongolen, die Portugiesen, die Spanier, Franzosen, Briten, die Deutschen, die Sowjets, die Amerikaner, Chinesen. Sie kommen und gehen. Doch über allen steht der eine, der Uralte, der von Ewigkeit her war und bis in Ewigkeit bleibt. Und jeder muss ihm Rechenschaft geben und wird sein Urteil empfangen. Auch der, der hinter all diesen Tyrannen und Despoten dieser Welt steht. Auch mit ihm wird Schluss sein. Auch der Teufel wird gerichtet von Gott. Eben haben wir gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Glaubst du das? Lasst uns fest vertrauen, kein anderer als Jesus hat das letzte Wort und wir gehören zu ihm. Bei ihm dürfen wir ganz sicher sein, uns geborgen fühlen, gerade wenn du abends vorm Fernseher hockst und Nachrichten guckst. Wenn wir hören, was in der Welt alles los ist, wenn wir denken, Mensch, der Gegenspieler Gottes, der tobt wieder. Afghanistan, Nordkorea, Mali, Ukraine und wo sonst noch. Und auch bei allem, was wir in unserem persönlichen Umfeld erleben müssen. Lasst uns daran festhalten, Jesus ist größer. Das heißt nicht, dass wir weltfremd werden, aber wir sind realistischer. Wir gucken von Gott her, aus seiner Perspektive. Darum, liebe Christen, keine Angst. Gottvertrauen ist angesagt. Der Menschensohn hat die Kontrolle. Die dunklen Fratzen, wenn sie die Zähne fletschen, haben keine Chance. Jesus ist größer. Daniel bekommt diesen Panoramablick über die Geschichte. Wozu? Dass du es liest. Du sollst sehen, wer Gott ist, wer die Geschichte lenkt und du sollst sehen, wozu Gott dich bestimmt hat. Wir können umgeben sein von fliegenden Löwen, hungrigen Bären, vierköpfigen Panthern, grässlichen Horrortieren mit Hörnern. Gott ist immer noch größer. Er hat alle Macht seinem Sohn gegeben, Jesus regiert und er wird die Spreu vom Weizen trennen. Erinnere dich an die Geschichte vom Anfang. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Auf den Sohn kommt's an. Mit dem Sohn hast du alles. Schau auf ihn, vertrau dich ihm an. Dann hast du eine ewige Konstante. Und auch wenn es bei dir bergauf, bergab geht, Höhen und Tiefen, du darfst wissen, auch im finstern Tal bin ich nicht allein. Ich gehe an der Seite des Siegers. Und an seiner Seite komme ich in sein Reich, das er schon für mich vorbereitet hat. An Himmelfahrt feiern wir, was Daniel gesehen hat, die Intronisation Jesu. Er kommt zu Gott und dann, er gab ihm die Macht, Ehre und Reich. Und seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Halleluja, dass wir das wissen dürfen. Amen. Diesen ewigen Gott besingen wir und beten ihn an mit dem Lied: Du bist der Schöpfer des Universums, du bist der König der Könige, du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit.